Nach dem Bandscheibenvorfall ist, glaube ich, die Skoliose das Beschwerdebild an der Wirbelsäule, um das sich die meisten Mythen, Missverständnisse, aber auch leider Nocebos ranken. Warum eine kerzengerade Wirbelsäule nicht unbedingt immer das Ziel sein sollte, was eine Skoliose eigentlich ist, was für Therapiemöglichkeiten zur Verfügung stehen und auch wann man besonders auf eine Skoliose achten sollte, das sind so ein bisschen die Themen des heutigen Videos. Ich packe dir, wie auch die letzten Male, in die Videobeschreibung bzw. in die Folgenbeschreibung im Podcast Timestamps rein. Das heißt, du kannst dann bei Bedarf gerne einfach zu den Kapiteln springen, die dich am meisten interessieren. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Mein Name ist Etienne Ries. Ich bin Heilpraktiker, Osteopath und Physiotherapeut. Und ich habe mich in meiner Praxis in Wiesbaden auf die Behandlung von Schmerzpatienten, doch Sportlern spezialisiert. Skoliose, das Wort kommt aus dem Altgriechischen vom Wort Skoliosis und bedeutet ungefähr so viel wie Krümmung. Und das ist eigentlich auch schon die Beschreibung des Ganzen oder des Beschwerdebildes. Beschrieben wird hiermit eine seitliche Wirbelsäulenverkrümmung. So, das bekannteste ist meistens eine S-Form. Das heißt, wir haben zwei Bögen, die sich bilden. Gibt aber auch zum Beispiel das Ganze in der C-Form. Das heißt, ein Teil oder vieles der Wirbelsäule ist relativ gerade, wenn man es von hinten betrachtet. Und irgendwo gibt es dann nochmal so einen kleinen Schlenker von zur Seite. Und was dann auch noch dazu kommt, neben dieser seitlichen Wirbelsäulenkrümmung, also eine Seitneigung der Wirbel, wenn du so willst, ist noch eine Rotation in den Wirbeln. Und es gibt verschiedene Ursachen, wo das Ganze herkommen kann. Man unterscheidet aber im Großen und Ganzen eigentlich zwischen zwei Formen von der Skoliose. Das ist zum einen die sogenannte idiopathische Skoliose oder auch eine primäre Skoliose. Und da geht man davon aus, das macht ungefähr 90% der Skoliosen aus. Die sekundäre Skoliose, das sind so ungefähr 10%. Und idiopathisch, vielleicht um das einfach nur mal kurz zu erklären, da hat man keine Ahnung, wo es herkommt. Um kurz mal vielleicht ein Dr. House-Zitat zu bringen. Idiopathisch, Latein, wir sind Idioten und wissen nicht, was ihm fehlt. Das beschreibt es eigentlich sehr gut, damit kann man sich idiopathisch auch ziemlich gut merken. Auch wenn in dem Zitat ein kleiner Fehler war, wenn du aufgepasst hast, das Wort kommt nicht aus dem Latein, sondern aus dem Altgriechischen. Endlich kann ich auch mal Dr. House korrigieren. Yeah! Und die sekundäre Form, da ist es dann so, da weiß man, wo das Ganze herkommt und da unterteilt man in verschiedene Ursachen. Und bei der primären Skoliose, da unterteilt man eigentlich nur nach Alter. Das heißt, habe ich ein Kind, habe ich einen Heranwachsenden, habe ich einen Erwachsenen, teilweise noch den Säugling, der als eine Vorstufe quasi so definiert wird. Aber im Großen und Ganzen sind es diese drei bzw. vier Unterteilungen. Und bei der sekundären Skoliose, wie gesagt, da geht es dann nach den Ursachen mit der Unterteilung. Es gibt die osteopathische Skoliose. Das hat jetzt nichts mit der Osteopathie als Behandlungsform zu tun, sondern osteopathisch bedeutet auch Knochenleiden oder Leiden, was vom Knochen her rührt. Und es kann dann in dem Falle sein, dass sich Knochen nicht richtig entwickelt haben oder ungleichmäßig entwickelt haben. Das ist zum Beispiel eine Seite beim Wirbel nicht ganz so ausgeprägt ist wie die andere und darüber schon mal eine Fehlstellung kommt. Es kann durch Verformungen kommen, also auch durch Unfälle und so Geschichten. Das ist eine Möglichkeit, die passieren kann. Dann gibt es noch myopathische Skoliosen. Das sind dann einfach welche, die aufgrund von primären Muskelerkrankungen entstehen. Also das heißt, es gibt eine Muskelerkrankung, die ursächlich ist dafür. Das sind dann zum Beispiel so Erkrankungen wie eine Muskeldystrophie. Also Erkrankungen, wo es zum Beispiel dazu kommen kann, dass im Laufe des Lebens die Muskulatur peu à peu abgebaut wird, leider. Neuropathisch ist noch eine andere Möglichkeit, wo das Ganze herkommen kann. Das heißt, es ist irgendeine Nervenerkrankung, die zugrunde liegt und das Ganze bedingt. MS kann zum Beispiel ein Punkt sein. Schlaganfälle können eine Möglichkeit sein, vor allem wenn Lähmungen mit einhergehen. Seien es jetzt spastische Lähmungen, also wo eine Verkrampfung stattfindet, oder schlaffe Lähmungen. Fibropathisch ist noch eine Möglichkeit, was es sein kann, also durch Bindegewebsveränderungen, wie zum Beispiel Narben, die einen Zug aufbauen in eine entsprechende Richtung. Es gibt theoretisch sogar noch ein paar weitere Formen, aber das sind so die, die ich persönlich erstmals am wichtigsten sehen würde und die eigentlich am häufigsten mit vorkommen. Wie gesagt, insgesamt sekundäre Skoliosen machen ungefähr 10% der Skoliosen aus. Ich persönlich wäre mit dieser Unterscheidung, würde ich mich ein bisschen schwer tun, weil eigentlich würde das ja auch bedeuten, sobald ich bei einer als idiopathischen Skoliose definierten Skoliose eine andere Geschichte finde, die dem Ganzen zugrunde liegt, wird es ja schon wieder schwammig. Ist es jetzt eine sekundäre, ist es eine primäre? ja, es ist eine bisschen schwammige Definition leider tatsächlich. Die Diagnostik ist aber tatsächlich ein bisschen einfacher. Und zwar ist es so, meistens vor allem im Kindes- und Jugendalter fällt eigentlich das Ganze optisch hauptsächlich auf. Der riesengroße Vorteil ist, bei Kindern und Heranwachsenden sind sehr selten nur Schmerzen, die mit zu einer Diagnose führen. Und es fällt dann irgendwann mal durch Zufall auf, zum Beispiel eine Schulter ist höher als die andere, dass an der Wirbelsäule das Ganze schon krumm ist, ein sogenannter Rippenbuckel, der sich teilweise bilden kann. Das ist dann meistens mit dem Rippenbuckel, um das schon mal gerade vorwegzunehmen, meistens nicht so extrem, wie es klingt, sondern einfach, man sieht zum Beispiel bei der Vorbeuge, auf einer Seite gehen die Rippen ein bisschen höher als auf der anderen Seite. Und eingeteilt wird das Ganze dann nach verschiedenen Schweregraden auch anhand des sogenannten Kopfwinkels. Blende ich dir auch nochmal das Bild von vorhin ein, wo das Ganze ganz gut erkennbar ist, wie das Ganze ungefähr gemessen wird. Und der Kopfwinkel, der wird dann anhand eines Röntgenbilds bestimmt. Das ist auch immer noch der Goldstandard, um das Ganze zu diagnostizieren, auch wenn es andere Möglichkeiten dafür gibt, auf die wir gleich noch kommen. Beim Röntgen wird es dann so gemacht, man schaut sich an, wo sind die Neutralwinkel. Die sind hier in dem Bild ein bisschen heller eingefärbt. Und Neutralwinkel, das sind einfach, was ist da einfach? Das sind die Stellen, an denen die Krümmung sich ändert. Das heißt, du hast zum Beispiel vorher eine Krümmung, die linkskonvex ist, also nach links ist ein gewisser Bauch, ändert sich zu einer rechtskonvexen Krümmung, wo dann diese Ausbuchtung nach rechts rüber geht. Und der Punkt, an dem sich die Krümmung ändert, das ist der Neutralwinkel. Da kann man natürlich auch so ein bisschen diskutieren und sagen, hey, je nach Ausprägungsgrad wird es vielleicht nicht ganz so einfach, das immer zu erkennen. Ja, und auch bei der Bestimmung des Kopfwinkels ist es so, es ist nicht hundertprozentig dann aufs Grad genau dieser Winkel, sondern der Messfehler wird hier im Normalfall in Studien mit so ungefähr plus minus 3 Grad angegeben. Das kann dann, wenn wir uns nachher mal so Werte anschauen, die eine Therapieentscheidung beeinflussen, kann das manchmal ein bisschen was schon ausmachen, gerade zu Beginn. Aber wie gesagt, das schauen wir uns nachher an, wenn es um die Therapie geht. Und was ich auch schon angedeutet hatte und was es noch als zweite Variante gibt zur Diagnostik, um auch diesen Kopfwinkel zu bestimmen, ist die sogenannte Rasterstereografie. Das ist ein Verfahren, was leider nicht ganz so genau ist. Häufig auch eine Selbstzahlerleistung, wenn du Kassenpatient bist. Hat aber einen unglaublich großen Vorteil. Es findet ohne Röntgenstrahlung statt. Und zwar läuft das Ganze so ab, es wird mittels eines Projektors werden Linienraster auf den Rücken, auf die Wirbelsäule projiziert. Eine spezielle Kamera nimmt das Ganze auf. Und die entsprechende Software rechnet aus diesen Bildern dann aus, wie diese Krümmung ist, gibt nochmal ein schönes 3D-Bild dazu und berechnet auch einen Kopfwinkel daraus. Wie gesagt, das Ganze ist nicht so genau leider, kann aber durchaus auch genommen werden in der Verlaufskontrolle. Beschwerden, wie schon erwähnt, das ist mega unterschiedlich. In jungem Alter fallen häufig keine großartig subjektiven Beschwerden auf, also Schmerzen und so Geschichten, wie gesagt, zum Glück nicht unbedingt ein Thema. In höherem Alter ist man sich so ein bisschen unschlüssig, ob es sein kann, dass eine Skoliose eher mal dazu führt, dass Schmerzen auftreten können. Ist aber ziemlich schwammig. Wie du vielleicht schon aus vorigen Folgen von mir weißt, Bildgebung korreliert nicht unbedingt immer mit Beschwerden. Und klar, wenn ich in der Bildgebung viele Auffälligkeiten habe, ist es wahrscheinlicher, dass ich Schmerzen oder Beschwerden habe. Muss aber nicht unbedingt sein. Und am auffälligsten meistens, wie gesagt, sind ästhetische Auffälligkeiten, was natürlich auch je nach Ausprägung von so einer Skoliose, wenn wir jetzt von einer sehr stark ausgeprägten Skoliose sprechen, wo man es schon sehr deutlich sieht, kann das natürlich auch entsprechend psychische Folgen haben. Gerade im Kinder- und Jugendalter, wo der Umgang untereinander vielleicht nicht unbedingt immer der netteste ist. Und was man allerdings befürchtet, weswegen auch eine Therapie wichtig ist dann teilweise, ist, dass wenn der Kopfwinkel zu groß wird, also wir sprechen halt, meistens wird dann als kritische Schwelle so ein Kopfwinkel von 30 Grad oder 30 bis 50 Grad angegeben, dass es dann auch dazu kommen könnte, dass Atembeschwerden auftreten, weil einfach der Brustkorb enger wird durch diese Verkrümmung der Wirbelsäule oder dass auch innere Organe eingeengt werden können, dass auch hier zu entsprechend funktionellen Beschwerden kommen kann. Und dann kommen wir auch schon zur Behandlung. Die richtet sich so ein bisschen nach dem Kopfwinkel. Und auch danach, ob ein Patient, wo das festgestellt wird, mit der Skoliose schon ausgewachsen ist also wo das Knochenwachstum abgeschlossen ist oder ob er sich noch im Wachstum befindet, vor allem ob er sich in der Pubertät oder vor der Pubertät mit den entsprechenden Wachstumsschüben befindet. Generell, was immer empfohlen wird, ist Sport, vor allem mit Schwerpunkt Rumpfstabilität. Das wird, egal wie ausgeprägt die Skoliose ist, egal ob operiert ist, nicht operiert, wird immer Sport empfohlen. Finde ich schon mal mega gut. In der Physiotherapie zum Beispiel, die auch bei vielen Ausprägungsgraden von der Skoliose empfohlen wird oder wo auch die Leitlinie sagt, auch bei einer geringgradigen Skoliose, vor allem Kindes- und Heranwachsenalter, kann es Sinn machen, das ergänzend mitzumachen, auch wenn es wie gesagt noch gering ausgeprägt ist. Da sollte dann vor allem das Ziel sein, den Rumpfbereich zu kräftigen und zu stabilisieren. Es gibt hier auch nochmal eine spezielle Therapieform, die sogenannte Skoliose-Therapie nach Schroth oder Lennart Schroth ist, glaube ich, noch die andere Bezeichnung. Die geht zurück auf Katharina Schroth, die bis, ich glaube, so in 30ern, 40ern oder so hat sie das entwickelt. Im Blog steht's, da kannst du es gerne nachlesen. Sie hat als Laie das Konzept entwickelt, weil sie selbst das stark ausgeprägte Skoliose hatte, die ihr Probleme gemacht hat. Und das Konzept hat zum einen Atemübungen, womit versucht wird, das Ganze auszurichten von der Skoliose, aber auch entsprechend gezielte Kräftigungsübungen. Von der Studienlage ist man sich allerdings noch unschlüssig, ob das einen großen Vorteil bringt gegenüber einer allgemeinen Rumpfstabilität. Und manche Studien gehen sogar davon aus, dass der Effekt eigentlich ziemlich gleich ist, ob ich eine allgemeine Rumpfkräftigung mache oder die speziellen Skolioseübungen. Und das ist dann, wie gesagt, bei allen weiteren Behandlungsmethoden ist das Hauptbestandteil auch mit oder Nebenbestandteil teilweise dann auch. Osteopathie schafft sogar auch in die Leitlinie mit rein. Allerdings hauptsächlich, wenn Schmerzen auch mit auftreten. Da wird dann auch eine Leitlinie davon gesprochen, dass es in diesem Falle Sinn machen kann, osteopathisch tätig zu werden. Oder auch bei funktionellen Skoliosen schreiben die Autoren der Leitlinie, dass es Hinweise darauf gibt, also zum Beispiel, wenn eine Beinlängendifferenz vorliegt, dass man auch da vielleicht mit einer osteopathischen Behandlung einen gewissen Einfluss nehmen kann auf eine Skoliose. Allerdings sagen sie auch ganz klar, die Studienlage ist noch nicht ausreichend, um eine klare Empfehlung dafür zu geben. Das ist dann einfach so ein bisschen eine Abstufung, dass man sagt, okay, gibt Hinweise, muss aber noch ein bisschen weiter schauen, ist es wirklich so oder sind die Studien einfach zu klein gewesen und es war ein Zufall. Aber wie gesagt, Hinweise gibt es darauf, dass auch das funktionieren kann, da einen positiven Einfluss zu nehmen dann. Korsettversorgung, das ist dann nochmal so ein weiterer Schritt, der ab einem gewissen Ausprägungsgrad mit dazukommt. Ist für die Kinder und Jugendlichen häufig somit eine der nervigsten Geschichten, weil so ein Korsett soll dann im Normalfall 18 bis 23 Stunden, also quasi den ganzen Tag getragen werden. Abgenommen wird es eigentlich nur mehr oder weniger fürs Duschen, fürs Frischmachen, sonst nicht großartig. Ansonsten wird es eigentlich durchgängig getragen. Klar, unter Kleidung, man sieht es nicht unbedingt, aber es ist dann teilweise doch so, dass es störend sein kann, weswegen auch in der Leitlinie gesagt wird, wenn Hinweise in die Richtung gehen, dass es eine starke psychische Belastung mit sich bringt, soll auch eine entsprechende Beratung mit einfließen oder zumindest angeboten werden. Und das Korsett, das hat einfach das Ziel, das Ganze zu stützen. Und das wird empfohlen, wenn der Kopfwinkel im thorakalen Bereich, also im Bereich der Brustwirbelsäule des Brustkorbs, über 25 Grad ist. Oder aber auch, wenn er im Bereich lumbal oder thorakolumbal, also im unteren Rücken oder Übergang Brust-Lendenwirbelsäule, wenn er da über 20 Grad liegt. Und was auf jeden Fall immer gemacht wird, wenn eine Skoliose auffällt oder eine gewisse Gradzahl hat, sind Kontrolluntersuchungen. Vor allem gerade, wie schon ein paar Mal erwähnt, rund um die Pubertät. Weil hier durch die Wachstumsschübe einfach die Befürchtung ist, dass wenn es vorher schon krumm ist, dass es dann noch krummer wird, wenn es halt schnell nach oben schießt. Ganz, ganz vereinfacht und platt gesagt. Die Kontrolluntersuchungen, die sollen im Normalfall im Abstand zwischen 4 und 6 Monaten erfolgen. Und häufig wird auch hier nochmal geröntgt, beziehungsweise in der Bildgebung geschaut, wie ändert sich der Kopfwinkel. Und hier kommen wir nochmal zur Rasterstereografie, wo dann auch in der Leitlinie gesagt wird, ja okay, sie kann das Röntgen nicht ersetzen in der Verlaufskontrolle, aber man kann zumindest einen Teil der Röntgenaufnahmen ersetzen, weil beim Röntgen, wie schon gesagt, wir haben auch immer das Riesenproblem, da summiert sich ja eine ganz schöne Strahlenbelastung dann peu à peu zusammen. Und das will man ja auch nach Möglichkeit vermeiden. Und von daher kann das halt eine Möglichkeit sein, über die Rasterstereografie das Ganze noch ergänzend mit abzubilden und darauf einzugehen. Und dann, wenn das Ganze zu stark ausgeprägt ist oder sich zu schnell verschlechtert, kann es auch dazu kommen, dass eine OP sinnvoll ist. Bei der OP, grob gesehen, gibt es zwei Ziele, die so eine OP verfolgen kann. Zum einen das Ganze versteifen, das heißt, es wird nicht schlechter. Da werden dann allerdings häufig auch Stäbe genommen, die mitwachsen, weil das Kind oder Jugendliche ist ja noch im Wachstum und ist ja nicht ausgewachsen. Eine andere Variante ist dann nochmal, oder ein anderes Ziel, was verfolgt wird mit OPs, ist eine Korrektur der Skoliose. Das heißt, das, was sehr krumm ist, versucht man wieder gerade zu biegen. Ganz, ganz laienhaft gesagt. Und die Leitlinien sagen, dass man ab 40 Grad Kopfwinkel, dass man dann zumindest eine Beratung in einem entsprechenden OP-Zentrum oder bei einem potenziellen Operateur, nennen wir es mal so, dass das Sinn machen kann. Und wenn der Kopfwinkel über 50 Grad ist im Bereich der Brustwirbelsäule oder über 40 Grad im Bereich des unteren Rückens, dann wird eine operative Versorgung empfohlen. Und Versteifung, um da vielleicht mal kurz drauf einzugehen, das klingt ja so, als ob man sich danach nur noch wie ein Roboter bewegen kann. Ich habe ungefähr ein Jahr in einer Praxis gearbeitet, die auf Skoliosebehandlungen spezialisiert war, und da waren auch entsprechend viele Kids, wo so eine Versteifung der Wirbelsäule stattgefunden hatte, oder auch Erwachsene. Bei den normalen Alltagsbewegungen fällt es meistens nicht auf, tatsächlich. Man muss schon sehr genau hinschauen, um zu erkennen, hey, da fehlt ein bisschen was. Klar, wenn die Leute insgesamt unbeweglich sind, dann wird es ein bisschen schwierig. Direkt nach der OP ist auch bei weitem nicht so ein Bewegungsausmaß vorhanden. Aber in so einem längeren Zeitraum danach, da verändert sich das dann schon. Und das, wie gesagt, das fällt eigentlich wenig auf bei Alltagsgeschichten. Klar, wenn man genauer hinschaut und mal genauer testet und auch sich Wirbelsäulenbewegungen anschauen will, ja, was Steifes bewegt sich nicht. Da fällt es dann auf, keine Frage. Aber bis dahin merkt man eigentlich tatsächlich ziemlich wenig davon. Und jetzt aber auch so ein bisschen die Frage, warum gibt es denn so oft keine Beschwerden im Kindes- und Jugendalter, vor allem auch, wenn die Kopfwinkel teilweise sehr ausgeprägt sind. Und aus meiner Erfahrung heraus kann ich dir auch sagen, das ist auch teilweise bei Erwachsenen, die von außen durch ein T-Shirt und durch Kleidung eine auffällige Skoliose haben, die berichten auch nicht alle darüber, dass sie Probleme im Rückenbereich haben. Tatsächlich waren da wenige dabei, die gesagt haben, hey, das ist ein Thema. Meistens kam es dann von anderen Sachen tatsächlich her. Woran liegt das denn? Und das ist auch eine Frage, die ich dann häufig von Patienten bekomme. Ja, das muss doch gerade sein. Nee, muss es nicht. Wenn wir uns eine Wirbelsäule von der Seite mal anschauen, da ist es ja so, da wissen wir und akzeptieren wir und finden es auch gut, dass die Doppel-S-Form vorhanden ist. Das heißt, wir haben entsprechende Krümmungen. Mal ganz, ganz übertrieben gesagt, hast du im unteren Rücken ein Hohlkreuz. Im Bereich der Brustwirbelsäule hast du einen Buckel und im Bereich der Halswirbelsäule geht es wieder Richtung Hohlkreuz hier unten an der Lendenwirbelsäule. Ganz, ganz übertrieben gesagt. Bisschen kleiner ist es, aber auch da ist es ja nicht so, dass die Wirbelsäule komplett gerade ist. Und da wissen wir einfach, hey, wenn ich so Krümmungen drin habe, kann das Ganze funktionieren wie eine Feder. Und wenn ich das Ganze kerzengerade habe, bringe ich ordentlich Druck drauf. Das heißt, mit Abfedern oder Dämpfen, da ist da nicht mehr viel in dem Moment. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Beinlängendifferenz habe, die nicht selten ist, würde es ja eigentlich für den Körper, wenn er das jetzt an einer Stelle dann direkt wieder ausgleicht, unten an der Lendenwirbelsäule, was denkst du, passiert da? Da gibt es eine richtig hohe Belastung. Und meinst du, das ist förderlich? Wahrscheinlich nicht unbedingt. Unser Körper ist meistens ziemlich schlau. Und entsprechend macht es dann auch da Sinn, dass halt das Ganze seitlich über Schwingungen ausgeglichen wird, dass wir auch da wieder diesen Federmechanismus aufbauen können. Und ich persönlich, wenn ich es Patienten noch mal ein bisschen begreiflicher machen will, gebe dann immer so die folgende Aufgaben mit und sage dann den Patienten, wenn sie sagen, hey, so eine Wirbelsäule muss doch gerade sein und. So eine Wirbelsäule kannst du ja ein bisschen mit einem Baum vergleichen. Das Ganze wächst, muss oben eine Krone tragen und muss stabil sein. Und jetzt geh mal in den Wald und such einen geraden Baum, der nicht irgendwo hochgezogen wurde, sondern der einfach frei in der Natur kerzengerade gewachsen ist. Ich gebe die Aufgabe schon lange Patienten mit. Ich habe bis jetzt noch kein Bild bekommen, habe auch selbst noch keinen gefunden. Die Challenge steht, wenn du eins findest, schick's mir gerne. Oder wenn du einen Baum findest, der kerzengerade gewachsen ist, auf natürlichem Wege, schick mir gerne ein Bild davon. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Und das erklärt dann, wie gesagt, auch so ein bisschen, warum das Ganze nicht unbedingt so kerzengerade ist. oder nicht sein muss. Und um zum Abschluss zu kommen, zum Fazit, das Ganze lässt sich eigentlich bei der Skoliose ganz schön, finde ich, zusammenfassen, auch mit einem sehr bekannten Zitat von Paracelsus. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Und das ist auch so ähnlich bei der Skoliose. Wenn wir nur geringe Kopfwinkel haben, würde ich persönlich meistens sagen, hey, das ist normal. Findet man bei sehr vielen Leuten. Probleme macht es meistens tatsächlich nicht. Anders schaut das Ganze dann aus, wenn es stark ausgeprägte Winkel sind. Oder wenn vor der Pubertät schon sehr stark ausgeprägte Winkel vorhanden sind. Oder das Ganze sehr schnell zunimmt. Es macht zum einen erstmal Sinn, das Ganze zu beobachten, um zu gucken, wann entwickelt es sich vielleicht doch in eine Richtung, wo man eingreifen sollte von außen. Das ist der elementarste Schritt. Das Wichtige ist dabei dann nur, dass ich, vor allem auch wenn ich das Ziel habe, Kinder und Jugendliche dazu zu bringen, dass sie in eine Aufrichtung kommen und gerader werden, dass ich ihnen keine Angst mache dabei. Weil allein von der Körpersprache, jetzt überleg mal kurz, was passiert denn, wenn du Angst hast? Läufst du mit stolz geschwellter Brust durch die Gegend? Eher weniger. Du machst eher den hier so klein, bucklig, machst dich so, dass man dich eigentlich fast nicht sehen kann nach Möglichkeit. Und dementsprechend ist es wichtig, den Jugendlichen dann auch in dem Moment zu erklären, hey, wir gucken einfach nur, was passiert. Wahrscheinlich kriegt dein Körper das auch so ganz gut auf die Reihe. Wir beobachten es einfach nur mal und gucken halt zur Not, ja, machen wir ein bisschen was, aber das ist kein Problem. Das geht gut. Wir helfen deinem Körper einfach nur und unterstützen ihn dabei. Und dann, wenn es an die Behandlungen geht, klar, ab einem gewissen Winkel kann das ein Problem werden. Das würde ich nur jetzt nicht unbedingt nutzen, um Kindern und Jugendlichen zu erklären, was da passiert. Kann manchmal sinnvoll sein, kommt dann aber immer so ein bisschen auf den Patient drauf an. Da sollte man auch individuell genug arbeiten können. Und wenn du jetzt persönlich eine Skoliose hast, die vielleicht auch ausgeprägter ist und nicht stört, dass eine Schulter höher ist als die andere, wenn du dir das Video anguckst, bei mir ist auch die linke Schulter ein Stück höher als die rechte, mich stört es überhaupt nicht. Klar, du kannst versuchen, dran zu arbeiten. Du kannst versuchen, das Ganze auszugleichen mit einem sehr konsequenten Training, was auch eine Zeit lang braucht. Zum gewissen Grad wird dir das bestimmt auch, wird's auch bestimmt funktionieren. Das Wichtige ist halt nur, dass du dich nicht unbedingt von dem Glaubenssatz leiten lässt, das muss gerade sein. Weil das muss es überhaupt nicht. Es funktioniert auch so super. Und damit will ich das Ganze eigentlich auch schon abschließen, bevor ich wieder anfange, zu viel zu reden. Ich hoffe, das Video war für dich interessant, beziehungsweise die Folge. Wenn du noch ein paar weitere Infos haben willst, im Blogartikel habe ich es noch ein bisschen detaillierter beschrieben an der einen oder anderen Stelle. Wollte jetzt nur das Video nicht zu langweilig gestalten, sondern halt kurz prägnant einfach nochmal alles zusammengefasst. Wenn dir das Ganze gefallen hat, hinterlass mir gerne ein Like und oder ein Abo. Wenn du noch Fragen hast, schreib es gerne in die Kommentare, schreib es mir gerne in den Fragesticker bei Spotify oder schreib mir gerne via Social Media, schreib mir eine E-Mail, nimm gerne Kontakt mit mir auf. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut, ciao!